bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, ich würde das vielleicht doch gerne rausschneiden, dass ich erzählt habe, dass ich hier einfach so im Schlafanzug sitze. Das nimmt irgendwie diesem Podcast jegliche Souveränität und Professionalität. Ja. Vielleicht schneiden wir das raus und sagen, ich saß hier natürlich im Anzug mit Blazer.
Weißt du, natürlich, hochprofessionell. Vielleicht schneiden wir auch den Teil raus, wo ich erzähle, dass das familiäre Chaos um mich herum tobt. Irgendwo zwischen Kindergarten und Baustelle. Aber man hört ja nichts die ganze Zeit. Sie sind gerade alle ruhig.
Ja, die haben vielleicht mitbekommen, dass du dezent darauf hingewiesen hast, dass es jetzt für die Professionalität dieses Podcasts, wenn die Freddy schon Schlafanzug trägt, dann müsst ihr jetzt wenigstens einmal ruhig sein. Wir haben auch wieder eine fantastische Gästin, die ihr schon kennt aus verschiedenen anderen Folgen. Da habt ihr sie schon mal in kleinen Teilen gehört und jetzt mal in einem ausgiebigen Gespräch, nämlich Moderatorin und Sängerin Anni Heger ist da, spricht mit uns über ihre Augenprobleme, die sie hat wegen ihres Diabetes. Und wir sprechen mit Diabetologe Dr. Christian Krüger über das Phänomen Augenprobleme bei Diabetes. Ja, und also beide waren super.
Und wir waren so mittel.
Dafür im Schlafanzug.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Einen wunderschönen Montag euch. Wir sind Kim Stoppert. Ich habe Typ 2 Diabetes.
Und mein Name ist Freddy Schürheck. Ich habe Typ 1 Diabetes. Und ich möchte kurz beschreiben, wie wir beide hier sitzen. Also ich fange einfach mal mit mir selber an. Ich sitze hier. noch in meinem Schlafanzug. Ich habe ein weißes Aufdruck New York T-Shirt an, so cool. Richtig schön oll und tausendmal schon verwaschen und eine kleine Shorts und bin wirklich so vor 20 Minuten aufgestanden. So Kim, jetzt kommst du.
Ich bin mal wieder in der DVD-Sammlung zu Hause. Wir sind wieder bei meinen Eltern gelandet, nachdem diese Woche sehr unerfreulich war, weil wir hatten Unwetter und unser Keller ist mal wieder vollgelaufen und es war sehr stressig, aber letzten Endes sind wir jetzt für ein paar Tage nochmal zu meinen Eltern gefahren. Was man hier nicht hört, weil ich ja im Keller hocke, ist, über mir ist eine Kinderbetreuung und eine Baustelle am Laufen. Also mein Vater hat irgendwie sich so einen Kumpel bestellt, mit dem machen sie irgendwie die Dachpfannen. Er hat aber auch meinen Bruder bestellt, mit dem will er gleich noch Steine legen. Mein Bruder ist dreifacher Vater, also sind auch drei Kinder, plus mein Kind im Haus. Und meine Mutter, die ist ja
Erzieherin.
Sie sind
eine Band, die vier Kids.
Ja, die ist Erzieherin, meine Mama. Und selbst die hat gerade schon die Krise gekriegt, als drei Kinder an ihrer Hose zogen und Kakao haben wollten. Und das soll schon einiges heißen bei meiner Mutter. Also wenn jetzt gleich mal hier so ein Kind schreit im Hintergrund oder irgendwo einer komisch grummelt und meckert, das ist die Situation, in der ich mich momentan befinde. Ich bin auch schon ein bisschen länger wach.
Wie froh bist du gerade, dass du jetzt die nächste sehr Stunde froh hier mit uns verbringen darfst? Einfach abgeschottet von der Welt. Sehr froh. In deinem kleinen DVD-Keller. Und was ihr gerade nicht seht, ist über Kim, also Kim filmt sich gerade so ein bisschen so von unten, halt so typisch Keller-Style. Das ist so ein bisschen gerade so wie so, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wir beide spielen Detektiv und versuchen irgendwas zu ermitteln und du sitzt da so im Keller und schaltest dich so zu und sagst, ja, ich bin hier auf Spionarbeit, gerade da und da. So sieht das gerade so ein bisschen aus, so Kim im Geheimauftrag. Alles so schummriges Licht um sie rum, dann diese Filmgeschichte von unten und vor allen Dingen über dir, das ist sehr schön, direkt über dir leuchtet so eine Baustellenlampe, also einfach nur eine Glühbirne, die dir aber so einen Heiligenschein verschafft.
Eigentlich sind es so richtige Strahler, nur du denkst, es ist eine Glühbirne, weil die so krass strahlt. Ja, es sieht so ein bisschen aus, als ob ich so einen kleinen Heiligenschein habe, ne? Der mir immer so quer durchs Gesicht geht.
Ja, also es ist eine Mischung wirklich aus, wir machen jetzt gerade eine Mischung aus Kirchenpodcast und Crime-Podcast, habe ich das Gefühl. Aber wir sind bereit für euch. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch in dieser Folge wieder am Start seid. Kimi und ich gucken wie immer erstmal ein bisschen zurück auf unsere High- und Lowlights. Ich habe direkt schon wieder ein Lowlight zu berichten in Sachen Diabetes. Ich war ja auf der Gamescom. Mhm. Während du ja in Berlin warst, musst du gleich auch nochmal alles berichten, was ihr da eigentlich angestellt habt. Kim war nämlich, ich möchte sagen, als Diabetesbotschafterin in Berlin im Bundestag. Also aufregend. So, währenddessen war ich mit Super Mario und Peach auf der Gamescom und habe mich fröhlich durch die ganze Messe gezockt. Gamescom ist ja die größte Videospielmesse der Welt und wir haben von da aus wieder gesendet für meinen Sender, für 1Live und hatten ein kleines Außenstudio aufgebaut. Das war eben außen, vor der Halle. Was war das Problem? Starkregen, gar nicht mal so schön. Während dieser Radio-Live-Sendung hatten wir mehrere Stromausfälle, wo das Radio einfach mal komplett ausgefallen ist für ein paar Sekunden, weil es so nass war. Und dann hatte ich zwischenzeitlich so mein Handy immer so ein bisschen als Überbrückung, um Kontakt zu halten in die Regie und so weiter, weil es ja nun mal so geregnet hat, wie auch immer. Das Ding ist klatschnass geworden und ist ausgefallen.
Ah.
Ja, du kennst das Problem.
Ja, ich
also
kann,
du verstehst das Problem.
Ich verstehe das Problem, ja. Ich kenne es nicht, aber ich verstehe es. Ja. Lass mich raten, wie waren denn deine Zuckerwerte an dem Tag?
Ja, im Arsch. Das habe ich aber natürlich erst 10 Stunden später gesehen, als ich dann ein neues Handy mit, also beziehungsweise Shit. Ein altes Handy aus der Schublade rausgekramt hat, um ja. von dem neuen Handy da die SIM-Karte reinzumachen, um dann aber auch zu merken, also nicht nur, dass ich mich stundenlang quasi nicht kontrollieren konnte, weil ich halt auf Arbeit war und mein Handy ausgefallen ist, was ja schon super ärgerlich ist, einfach nur. Auf jeden Fall kam ich dann nach Hause, hab dann eben das alte Handy wieder fit gemacht mit der neuen SIM-Karte. Und weißt du, was dann das Problem ist? Und dann war ich ja richtig genervt,
nee.
Dass der Sensor dann nicht mehr funktioniert. Ich musste mir quasi die Freestyle Libre-App neu nochmal runterladen.
Also und nochmal neu koppeln.
Die hatten dann zwar meine Daten, aber haben den Sensor nicht wahrgenommen, weil der Sensor ja quasi einmal übers alte Handy eingecheckt war. Und der war erst ein paar Tage alt. Und fürs neue Handy musste ich dann einen neuen Sensor starten. Wieso geht das denn nicht, dass man das neu einfach nochmal verbindet?
Guck mal, das wäre eine gute Frage gewesen. Die hätte ich gerne mit nach Berlin genommen, weil da waren tatsächlich Leute von der Firma, die Freestyle Liebe produzieren oder die für den deutschen Markt quasi zuständig sind.
Ich hätte dir ja Fragen mitgeben können, Kim, wenn mein Handy funktioniert hätte.
Sollen wir mal auf unser heutiges Thema zu sprechen
Nein,
kommen?
Du musst noch erzählen von Berlin.
Ach so, ich muss noch von Berlin erzählen. Also, wir waren eigentlich beide eingeladen von Diabetes.de, der Deutschen Diabeteshilfe. Da waren wir ja jetzt vor einigen Wochen auch Lautsprecherin. Wir hatten so eine kleine Kampagne gemacht über unsere Freundschaft und über unseren Umgang mit den unterschiedlichen Diabetestypen. Und alle Lautsprecherinnen, die bei denen in den Kampagnen kamen, oder zumindest hatten sie alle eingeladen und es kam ein paar zusammen in Berlin. Wir hatten ein ganz volles Programm. Unter anderem haben wir einen Politiker, der selbst Typ 2 hat, ein bisschen zur Rede gestellt, was er in den letzten Jahren erreicht hat. Und die Dame von der Deutschen Diabeteshilfe hat gesagt, sie wäre schon öfters in so Runden gewesen. Und das waren eigentlich immer sehr zaghafte Runden, aber sie hat dann später gesagt, dass wir den ordentlich in die Mangel genommen haben.
Oh Gott, aber der arme Typ, Kim, der kann doch auch nicht die ganze Diabetespolitik Deutschlands ändern. Das ist ja nur ein Mensch. Von welcher Partei war der denn?
Der war von der
hat
CDU,
der wirklich was zu sagen?
Der war von der CDU und der hat, wenn ich es richtig sehe, tatsächlich die letzten 16 Jahre versucht, einen Diabetes-Plan zu entwickeln. Und den gibt es auch. Der wird halt nur aktuell nicht so umgesetzt. Und es, ja, naja, also da kommen wir wieder auf diese Problematik. Man kann jetzt sagen, oh mein Gott, warum macht die aktuelle Regierung nichts? Wenn man das aber als CDU tut, dann ist es manchmal so ein bisschen, ja, aber ihr hattet doch 16 Jahre davor auch Zeit, ne? Was, dass ihr was machen konntet.
Ja, eben, der wollte natürlich auch in erster Linie Politik machen und Werbung für seine Partei wahrscheinlich.
Es war wirklich insofern sehr schön, weil man hat gemerkt, es ist ihm selbst eine Herzensangelegenheit, weil der auch Typ 2 hat, so. Aber wir sind natürlich sehr in die Diskussion gekommen und manchmal trafen halt so ein paar Welten aufeinander. Ein paar Sachen hat er gesagt, ja, dann schreibt mir das doch nochmal privat, beziehungsweise schreibt mir das nochmal offiziell an mein Büro und ich guck mal an den jeweiligen Stellen, warum, wieso, weshalb das nicht funktioniert. Und bei einigen Sachen kamen wir in eine Diskussion, wo ich sagen würde, wir waren uns da nicht einig. Aber es war wirklich sehr interessant und wir haben ja dann auch, ich habe ja dann auch eine Story kurz gemacht mit 2, 3 Bildern. Und ich glaube, wir müssen uns mal da unterhalten, was wir uns alle von der Politik wünschen. Machen da vielleicht mal eine Folge zu, genau.
Das machen wir auf jeden Fall. Das nehmen wir alles mit, das ganze Wissen in die nächste Staffel. Ich finde es aber auch spannend, dass er sagt, so schickt mir egal welche Frage, ich hake nach, warum das da nicht so gut läuft. Vielleicht können wir dem auch nochmal, wir haben doch mal über Reality-TV gesprochen. Warum man so wenig, ich guck gerade wieder Are You The One, Reality Stars in Love oder wie das heißt. Sehe ich schon wieder keinen Menschen mit Sensor. Vielleicht kann er uns das auch mal beantworten.
Warum naja gut, ich glaube nicht, dass er im Reality-TV
ist. Er ist offen für alle Fragen.
Da ging es, also zum Beispiel ist er auch sehr für das Werbeverbot für Süßigkeiten bei Kindern, weißt du?
Was Cem Özdemir jetzt da anstößt.
Genau. Obwohl das seine Partei ja gar nicht so toll findet, aber er wäre da sehr für zum Beispiel.
Habe ich aber neulich auch erst wieder gelesen, dass super viele Deutsche auch dafür sind. Warte mal, ich check das mal gerade einmal.
Du hast es bei der Heute-Show gesehen, weil die Heute-Show hat, glaube ich, Herrn Söder interviewt. Und da wurden die Umfrageergebnisse propagiert. Ich habe den Ausschnitt mich heute Morgen bei Instagram gesehen. Und ich glaube, über 80% der Deutschen sind für ein solches Werbeverbot. Und Herr Söder hat einfach gesagt, ja, das glaube ich nicht.
Ja,
der Moderator von Heute Show, das können Sie glauben, war das so eine offizielle Umfrage. So, Nein.
Also pass auf, ich habe es hier gerade. Eine Umfrage der Organisation Foodwatch legt nahe, dass rund 2/3 der deutschen Bevölkerung die Pläne von Bundesernährungsminister Cem Özdemir zur Beschränkung von Werbung für ungesunde Lebensmittel gutheißen. So, das schreibt mein Blog der Herzen, diabetiker-nds.de, also Diabetiker Niedersachsen. Die sind wirklich gut, Leute. Müsst ihr mal ab und an mal rein sneaken euch. Ja gut, und aber habt ihr auch ein bisschen zusammen gefeiert und sowas eigentlich?
Gefeiert nicht, aber wir haben uns sehr, sehr viel ausgetauscht. Wir waren essen miteinander und da hat man dann auch schon gemerkt, so wie einige Leute Entscheidungen treffen, ne? Das war eigentlich ganz witzig. Und ich wurde natürlich sehr viel gefragt von den anderen, weil ich halt mittlerweile sichtbar schwanger bin. Da waren Leute dabei, die im Journalismus tätig sind, also die so Diabeteszeitschriften machen. Da waren aber auch Leute dabei, die sich ganz neu engagieren. Da waren Leute dabei, die sich mit Diabetes und Adipositas beschäftigen, beziehungsweise selbst unter diesen beiden Erkrankungen leiden und die tatsächlich gut in den Griff bekommen haben und sich jetzt für Selbsthilfegruppen engagieren. Da waren Leute dabei, die generell auch im Osten von Deutschland Selbsthilfegruppen organisieren und sehr viel auch auf Messen unterwegs sind und sich da stark machen, auch dafür, dass zum Beispiel Typ-2-DiabetikerInnen einen Sensor bekommen sollten, zumindest vielleicht für eine gewisse Weile, um ein gutes Diabetesmanagement in den Griff zu bekommen. Und da waren auch Leute mit ungewöhnlichen oder sehr speziellen Diabetesarten. Eine Dame war dabei, die hat zum Beispiel einen genetisch vererbten Diabetes mit Schwerhörigkeit. It's a thing. Wusste ich nicht.
Ach krass.
Also die krass. Hatte so ein kleines, das sah aus wie so ein Mini-Bot von so einer Alexa, weißt du? So richtig, richtig klein. Ja. Eher wie so ein Schlüsselpiepser. Und den hatte die immer in die Hand, damit die uns verstehen konnte. Also damit es besser übertragen wurde und so. Also das war wirklich eine sehr, sehr bunt gemischte Gruppe. Alle auch mit verschiedenen Erfahrungsstufen im Engagement für die Erkrankung. Und wir haben auch darüber geredet, was wir zum Beispiel von der Community immer hören. Also ich habe dann zum Beispiel über eure Erfahrung mit euren Ärzten gesprochen und daraus wurde dann so ein kleiner Mini-Aktionsplan, also so eine Sammelaktion, so was wir uns wünschen würden, was die Deutsche Diabeteshilfe, diabetes.de in den nächsten Monaten mal angehen kann. Und da war zum Beispiel ein Vorschlag, dass man mal so ein Konzept entwickelt, wie sieht eigentlich so ein Standard-Arztbesuch aus? Weißt du, weil einige haben gesagt, ja, und dann werde ich immer gewogen und einige andere so, du wirst gewogen bei deinem Arzt? Also ich werde maximal gefragt. So, genau. Also ich kann jetzt natürlich nicht versprechen, dass es so einen Zettel gibt und dass sich jetzt jeder Arzt daran hält, aber es war so eine Idee, die so im gemeinsamen Gespräch so herauskam.
Ja, Kim, ich sag, wie es ist. Du musst jetzt in die Diabetespolitik gehen und in 16 Jahren komme ich dann im Bundestag vorbei, stelle dich zur Rede, so wie ihr das mit dem Politiker von der CDU jetzt gemacht habt. Aber dann sage ich, Kim, was hast du denn jetzt schon geändert? Ja. Ich wäre auf jeden Fall gern dabei gewesen in Berlin, aber so habe ich eben mein Wochenende mit Peach und Mario verbracht. Das war auch in Ordnung. Aber
Und einem nicht funktionierenden Sensor.
Und einem nicht funktionierenden. Naja, also der funktioniert ja eigentlich. Es ist halt nur nirgendwo angekommen. Na gut, kommen wir jetzt vielleicht mal zum eigentlichen Thema unserer heutigen Folge. Es geht ums Auge, beziehungsweise darum, was ist, wenn es irgendwie ins Auge geht mit der Diabetestherapie.
Genau. Wir beide haben ja schon unsere ganz eigenen Erfahrungen mit dem Thema Diabetes und Auge gemacht. Also ich hatte ja vor ungefähr einem halben Jahr, ein Dreivierteljahr hatte ich einen Augenarzttermin und der hat ihr kennt diese wirklich sehr nicht so angenehme Untersuchung, wo man das Auge vollgetropft bekommt und dann kriegt man da so ein riesiges Guckglas drauf, was sehr unangenehm ist, weil das so da drauf sich zuzieht und dann kann er da genau reingucken, man muss aber immer ins Licht gucken und da sind halt Schäden in der Netzhaut vorgekommen und ich musste dann zu einer anderen Arztpraxis, um die lasern zu lassen. Ich glaube, 3 Behandlungen habe ich bekommen, 2 in einem Auge, eine in einem anderen Auge.
Aber haben die denn damals, weil ich weiß noch, als wir damals drüber gesprochen haben, hast du gesagt, ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt eigentlich an meinen Diabeteswerten lag.
Weiß ich auch Geschichte. Bis heute nicht. Ich hatte ja nach der letzten Babyzeit sehr hohe Werte und habe mich eigentlich wieder auf einen guten Durchschnitt zurückgekämpft. Später dann auch mit Tabletten auf einen sehr guten Durchschnitt. Aber so konkret hat der Arzt es nicht gesagt, was ich aber auch jetzt gelesen habe. Und da finde ich schon ein bisschen blöd, dass der Augenarzt es nicht angesprochen hat. Wenn ihr Hormonschwankungen habt, hat das auch Auswirkungen auf euren Diabetes, klar. Und es hat auch Auswirkungen auf eure Augen. Und Eine Hormonschwankung ist zum Beispiel eine Schwangerschaft. Deshalb sollte man in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, vor allen Dingen, wenn man Diabetes hat, diese Untersuchung auf jeden Fall machen lassen. Darauf hat mein Arzt auch tatsächlich bestanden und auch meine Gynäkologin hat damals gesagt, das müssen Sie machen. Aber warum, hat mir tatsächlich erstmal keiner gesagt, dass ich halt durch die Hormone da Probleme haben kann. Und anscheinend sind die ja auch aufgetreten. Also da hat sich ja irgendwas verändert im Laufe meiner Schwangerschaft.
Und jetzt ist ja mit deinen Augen erstmal alles wieder gut.
Soweit ich weiß, ja.
Ja. Wir haben für diese Folge, beziehungsweise für diese ganze Staffel, muss man ja fast sagen, mit Anni Heger gesprochen. Sie ist Moderatorin, Sängerin und Typ-1-Sängerin. Ihr habt sie hier auch schon in Ausschnitten gehört in dieser Staffel. Sie hat schon berichtet, wie sie ihren Sensor am Arm mit Strassstein und Glitzer für Events tuned. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere Folge Diabetes und Fashion. Sie hat uns erzählt, dass Bimbo vom Süderhof ihre Diabetes-Influencerin war, möchte ich sagen. So, und jetzt lernen wir die Anni erstmal richtig kennen. Wir sprechen gleich noch, oder beziehungsweise ihr hört gleich unser Gespräch, wo wir über ihre Augen gesprochen haben, die für sie eben momentan tatsächlich ein großes Thema geworden sind, weil sie da struggelt. Aber jetzt gucken wir erstmal auf ihre allgemeine, möchte ich sagen, Diabetes-Historie.
Wir freuen uns ganz, ganz doll, dass Anni Heger Zeit für uns gefunden hat. Hallo Anni!
Hallo ihr beiden, schön, dass ich dabei sein darf.
Du hast mit 13 Diabetes bekommen.
Ja.
Und was ich krass fand, habe ich gelesen, deine Oma hat es als erstes gemerkt.
Genau. Ja, also ich habe jetzt kurz zum Rechnen aller Zuhörenden, ich habe jetzt 27,5 Jahre Diabetes. Also wir haben die Silberhochzeit hinter uns. Ich hätte mich gerne manchmal scheiden lassen, auch immer noch. Aber irgendwie ist es auch eine sehr toxische Beziehung. Ist auch die einzige heterosexuelle Beziehung, die ich führe. Aber ja, meine Oma, das war damals so, dass meine Mutter im Krankenhaus war, wegen einer OP und meine Oma auf uns Kinder aufgepasst hat, also Oma und Opa. Und meine Oma war Krankenschwester, früher mal. Mhm. Und es war dann so, dass meine Oma mich natürlich nicht täglich gesehen hat sonst und jetzt bekam sie mich täglich mit und merkte, irgendwas ist da. War sehr müde, die üblichen Anzeichen, so. Und dann hat meine Oma irgendwann gesagt so, Anni, mach das wohl wesen, dass du Zucker hast. Genau, und dann hat Oma aber erstmal nichts gemacht. Also sie hat mich nicht irgendwie zur Ärztin oder so geschickt. Dann war es aber so, dass meine Schwester einen Kinderärztin-Termin hatte, weil sie dachte, eine Blasenentzündung zu haben. Mhm. So, ich hatte keinen Plan, was eine Blasenentzündung ist. Das hatte ich noch nie, aber ich hatte so ein bisschen Schmerzen. Eigentlich eher im Oberbauch, aber man weiß mit 13 ja auch noch nicht so ganz, wo was liegt. Und dann hat meine Oma gesagt, dann bring doch sie zur Kinderärztin und dann kannst du ja vielleicht auch einfach mal gucken. Ja, und dann habe ich Urin abgegeben und dann gingen die Dinge ganz schnell. Also dann wurde ich nochmal ins Zimmer gerufen, dann wurde mein Blutzucker getestet und ich weiß, das tat sehr weh, wisst ihr, diese Mega-Lanzetten und dann voll in die Fingerbeere des Mittelfingers, das spritzte Blut. Und dann weiß ich noch, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich über die Schulter geschaut habe von der Arzthelferin und ich sah da eine Zahl, die war 550. So.
Uiuiui.
Aber die konnte mir ja nicht sagen, diese Zahl. Und damals noch Krankenschein. Ich habe dann einen Krankenschein mitbekommen und wurde tatsächlich mit diesem Wert und meiner Schwester als 13-Jährige mit meiner 5 Jahre jüngeren Schwester auf dem Fahrrad wieder nach Hause geschickt, ohne dass man dort angerufen hatte, ohne dass klar war, was jetzt passiert.
Aber was haben die denn zu euch gesagt? Also die haben dir den Schein gegeben, haben gesagt und irgendwann
und da stand
bei der
drauf
und der Ärztin
in Schreibschrift V.A. Diabetes mellitus Typ 1. So. Und man hatte mir gesagt, ich soll meiner Oma sagen, dass ich jetzt ins Krankenhaus müsste.
Also das ist doch wohl alles ein...
Ganz, ganz schlimm. Und mit diesem Gefühl sind meine Schwester und ich, und das hat uns, glaube ich, beide für unser Leben traumatisiert,
ja,
auch
das
in unserer
ist
Beziehung,
ja
hatte meine Schwester gedacht, ich muss sterben. Weil sonst konnte sie sich ja nicht erklären, dass ich ins Krankenhaus muss.
Ja.
So. Und dann bin ich nach Hause und zum Glück konnte meine Oma das ja lesen vernünftig. Also sie konnte es verstehen, was da draufsteht. Und hat versucht, mich zu beruhigen und hat mich ins Krankenhaus gefahren mit Opa. Dann mussten wir aber erstmal warten, bis meine Mutter aus dem anderen Krankenhaus rübergebracht worden ist, damit die ersten Gespräche geführt werden konnten. Und ich war damals 4 Wochen im Krankenhaus. 4 Wochen zur Einstellung. Das gibt es ja heute auch nicht mehr.
Nee.
Und das Schlimmste war, ich war in Oldenburg in der Kinderklinik Und es war ein Oldenburg-Kramermarkt, also der große Rummel. Und da konnte ich nicht hin. Und das war eigentlich das richtig Schlimme. Wir haben als Kinder immer Kramermarktsgeld bekommen von unseren Eltern und Großeltern. Und das war das Wichtigste überhaupt. Ja, und dann war ich dort 4 Wochen. Und ich habe sehr wenig gewogen. Ich war damals schon 1,72 groß, aber habe nur 39 Kilo gewogen. Also man hätte das vielleicht auch etwas früher feststellen können. Aber meine Eltern haben das sehr auf die Pubertät und das auf das schnelle Wachsen geschoben. Das hätte ja auch sein können.
Ja.
So, genau. Und ich habe dann sehr schnell zugenommen in der Klinik. Also ich bekam auch auf einmal weibliche Formen, also Brüste. Hormone haben dann ja auf einmal wieder funktioniert. Ja. Der Körper lief nicht mehr auf Sparflamme. Und das hat, das ist mir später dann nochmal in den Rücken gefallen. Also dieses schnelle Großwerden des Körpers von jetzt auf gleich und nicht wissen, wie die eigenen Ausmaße sind. Und ich bin auch viel gegen Dinge gelaufen, weil das alles noch gar nicht so, ich war gar nicht in meinem Körper drin. Ja, und da kam dann nochmal so richtig was auf mich zu später, woran ich noch viel arbeiten musste.
Ja, du hast ja mal in einem anderen Gespräch auch gesagt, du hast irgendwie 10 Jahre gebraucht, um mit der Diagnose wirklich klarzukommen und um zu realisieren, okay, das ist jetzt so und das ist der Weg, den ich gehe. Du warst zwischendurch oft im Krankenhaus, hast eine richtige Essstörung auch entwickelt gehabt und alles. Sag mal, wenn man das jetzt auch hört, wie vor allen Dingen deine Erstdiagnose und sowas gelaufen ist, glaubst du, dass das auch Grund dafür war, warum du eben all die Jahre danach das so schwer akzeptieren konntest und so schlecht damit umgehen konntest? Weil du eben bei dem ersten Moment schon total überfordert warst und nicht die Hilfe und Unterstützung bekommen hast, die man natürlich gerade als so kleines Kind da hätte bekommen müssen?
Ich glaube, das war eine Situation, die nur etwas affirmiert hat sozusagen, also bestätigt hat. Es war sowieso schon ein bisschen chaotisch in meinem Leben zu dem Zeitpunkt. Und es kam ein weiterer Ausnahmezustand dazu. Und das ist quasi für die Tonne gesprochen jetzt, ob das mir einen besseren Weg geebnet hätte. Das wissen wir nicht. Das können wir überhaupt nicht sagen, wie vieles davon auch meine Persönlichkeit, mit solchen Dingen nicht gut umgehen zu können. Oder war da eine Grundangst sowieso da? Ich kann mich noch daran erinnern, ist mir gerade erst vorgestern wieder eingefallen, dass ich zu meiner Mutter ungefähr ein Jahr vorher gesagt habe im Auto, ich saß auf dem Beifahrersitz, Mama, ich glaube, ich habe eine ganz schlimme Krankheit. Meine Mutter hat das so weggewischt, weil ist ja Schwachsinn, also warum sollte sie jetzt irgendwas haben? Und ich habe damals an so Sachen gedacht wie Krebs oder HIV und solche Sachen. Ich wäre nicht auf Diabetes gekommen, aber irgendwie war das schon so in mir, dass ich wusste, da ist was, was nicht in Ordnung ist. Ja. Und deswegen, ich weiß es nicht, ob es besser gewesen wäre. Bestimmt. Lass uns mal sagen, es wäre bestimmt besser gewesen. Denn das ist die bessere Aussage an dieser Stelle für jedes medizinisches Personal, die vielleicht das hier hören. Also
Wir haben ja tatsächlich auch viele Eltern, die den Podcast hören. Wir haben viele Eltern, die den Podcast hören und die uns auch schreiben, die dann sagen, mein Kind hat auch Diabetes oder ich weiß nicht, wie ich hiermit umgehen soll oder das hat mich überfordert oder so. Jetzt in der Retrospektive, wo du eben ja auch deine Eltern damals dann mitbekommen hast, womit die ja auch gestruggelt haben, womit ihr in der Beziehung gestruggelt habt, dann irgendwie untereinander, kann ich mir auch vorstellen. 13, ey, oh Gott, ey.
Es gibt kein, das habe ich glaube ich schon mal in einem Interview gesagt, es gibt kein gutes Alter, um Diabetes zu bekommen. 13 ist aber ein echt beschissenes Alter.
Ja, das ist wirklich ein beschissenes Alter. Aber hast du einen Tipp so im Nachhinein für Eltern, die in eine ähnliche Situation vielleicht kommen, wie man mit seinen Kindern vielleicht noch besser umgehen kann oder so, was man machen kann?
Ich glaube schon, Wissen ist Macht. Wissen lässt einen handlungsfähig bleiben und nicht ohnmächtig fühlen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass in großer Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit darüber gesprochen wird, was das ab jetzt bedeutet. Dass das auch Abhängigkeit bedeutet, auch zu den Eltern. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass am Anfang gesagt wird, du musst da gar nicht alleine durch. Wir sind da. Und auch wenn du es mal so richtig verkackst, ne, was sein kann, ey, es kann bis heute immer sein, dass man da irgendwie das verkackt, ne? Wir sind da und wir machen dir da keinen Vorwurf draus. Wir beurteilen dich nicht. Wir sagen nicht, du bist eine gute Diabetikerin. Ja, wie oft ich das schon gehört habe. Ja, aber du bist ja eine gute Diabetikerin.
Ja, als würdest du da Noten für geben. Genau. So alle 3 Monate beim Diabetiker.
Also
beim
natürlich ist das als da kriegen wir eine kleine Note. Gemeint und auch irgendwie empowernd gemeint. Ey, du bist auf einem guten Weg und du machst das richtig. Bedeutet aber auch, ich beobachte dich. Und wenn du es nicht gut machst, dann bist du eine schlechte Diabetikerin. Und weißt du, was es bedeutet? Du bist am Ende an allem schuld, wenn was kommt. So.
Also, ihr merkt, das ist wirklich ein sehr emotionales Gespräch gewesen, weil Anni tatsächlich sehr zu strugglen hatte mit ihrer Diagnose. Sie hat uns von den 10 Jahren erzählt, in denen sie damit halt nicht gut klargekommen ist. Klinikaufenthalte, ihr Glaube, der sie dabei dann doch eine groß unterstützt hat. Und natürlich haben wir dann auch über ihre Augenerkrankungen gesprochen. Anni hat schon eine Retinopathie, was dazu führt, dass sie immer schlechter sieht. Und sie hat uns erzählt, wie es damit losging.
Es fing an letztes Jahr im Juni bei einer ganz normalen Routineuntersuchung. Und deswegen sage ich jetzt schon mal, bitte geht zu euren Terminen beim Augenarzt oder bei der Augenärztin. Das ist sehr, sehr wichtig. Je früher das erkannt wird, umso besser. Ja, ich habe eine proliferative diabetische Retinopathie. Das bedeutet, dass ihr kennt das bestimmt, dass bei Menschen, die Diabetes haben, die Gefäße sehr belastet sind, auch mal verstopfen und so. Und das ist, wir haben in den Augen und im Augenhintergrund eben auch ganz, ganz kleine Mini-Gefäße. Und wenn die verstopfen, dann führt es eben dazu, dass dort ja kein Blut hinkommt. Und Blut bringt ja Sauerstoff überall hin. Und bei der Diagnose im letzten Jahr war es so, dass mein rechtes Auge zu 3/4 nicht mehr mit Sauerstoff versorgt war. Was dann dazu führt, dass an diesen Stellen, wo diese Mini-Infarkte sozusagen sind, dass dort Botenstoffe losgeschickt werden. Und diese Boten sagen so, ey, hier ist kein Sauerstoff, wir brauchen aber welchen. Und dann sagt so das Hirn, ach, das ist doch überhaupt gar kein Problem. Dann bauen wir neue Leitungen, damit da Sauerstoff hin kann über das Blut. Und diese neuen Leitungen sind halt keine Autobahnen, sondern eher so Trampelpfade, die nicht besonders gut sind, dass da wirklich Blut durchfließt. Also die Gefäßwände sind sehr, sehr dünn. Das bedeutet also, es kann sein, dass wenn da Blut durchfließt, die Gefäßwände einreißen. Also dass dann so ein Aneurysma platzt. Und wenn es dann zu diesen Blutungen kommt, es gibt so kleine Einblutungen, es gibt auch große Einblutungen, dann ist halt von jetzt auf gleich ziemlich gar nicht gut mehr mit dem Sehen. Dazu ist eben, kommt aber auch, dass diese Neugefäßbildungen ja auch schon das machen, dass man nicht mehr gut sehen kann. Und es am Ende auch sein kann, das ist die dritte Komplikation, dass diese Neugefäßbildungen auch die Netzhaut anheben und die sich dann ablöst. Also es gibt da unterschiedliche Komplikationen. Das, was man jetzt tut, ist, ich hatte bis vor 8 Wochen, also vor 8 Wochen hatte ich die 20. OP. Also eine Laserkoagulation.
Innerhalb von letztem Jahr Sommer bis jetzt. Genau. 20.
Immer mit so Ruhephasen, wo die Augen mal kurz so ausheilen konnten und dann wieder eine große Untersuchung war, wo man geschaut hat, haben wir das eigentlich gut hinbekommen? Können wir diesen Prozess verlangsamen? Und das war bis jetzt nicht der Fall. Und ich hatte letzte Woche die letzte sogenannte Fluoreszenzangiografie, wo geschaut worden ist. Und es ist leider noch nicht der Fall. Das heißt, ich gehe eine weitere Runde. Und das, was also passiert bei diesen Laserkoagulationen, ist, dass man in die Peripherie, also alles, was nicht in der Mitte ist, ist die Peripherie, dass man dort mit Laserschüssen das kaputt macht. Das klingt erstmal ein bisschen doof, ist es auch, weil man sieht an der Stelle dann nichts. Je engmaschiger das wird, also unser Hirn ist ja mega intelligent. Und das ist jetzt nicht so, dass ich überall schwarze Punkte habe, sondern das Hirn zieht das wie so eine Kinoleinwand an der Stelle wieder zusammen.
Ja.
Und das andere Auge gleicht natürlich auch ganz viel Defizit von dem einen Auge aus und umgekehrt. So, aber das, was ist, dass mein Gesichtsfeld schon sehr eingeschränkt ist. Also nach unten, nach oben und zu den Seiten. Und natürlich ist es so, dass meine Tiefenwahrnehmung dadurch gestört ist. Also, und auch wenn Lichtverhältnisse sich ändern, also wenn ich von der Bühne auf die Seitenbühne abgehe, dann brauche ich jetzt bereits eine sehende Hilfe, also einen Ellenbogen, der sich gleich mir entgegenstreckt und sagt, es sind 5 Stufen, pass auf, die erste ist nicht ganz so tief wie die anderen. So halt. Und dann gewöhnen sich die Augen natürlich auch daran irgendwann. Oder wenn ich auf den Parkplatz gehe, dann, wenn da Schatten sind, dann weiß ich nicht, ist das eine Vertiefung, ist das eine Erhöhung oder ist das ein Schatten? So, und da brauche ich immer schon ein bisschen Hilfe. So.
Du, bei mir wurde letztens tatsächlich auch Schäden festgestellt. Ja. Ich brauchte 3 Laserbehandlungen, das waren aber nur so Verödungen. Das heißt, ich saß vor dem Arzt und der hat da so Laserschüsse drauf gemacht, ne? Ja. Siebte ein bisschen. Ja, also ich saß da vielleicht 5 bis 10 Minuten und das waren vielleicht 10 bis 15 Schüsse oder so.
Gut, also ich habe pro Sitzung 300 Schüsse.
Wie hältst du das aus, wenn du sagst 300 Schuss? Weißt du, aber ich saß da so 5 bis 10 Minuten und da war wirklich, dachte so, oh Gott, wann, ich halte noch einen durch, aber dann sage ich, dass ich wirklich kurze Pause brauche. Wie machst du das?
Ich glaube, ich bin ja mittlerweile gewohnt, dass ich oft Schmerzen habe und dass ich war ja so viel im Krankenhaus in meinem Leben und das ist so, ich glaube, die ersten beiden Male tat ich mir auch ganz doll leid, als ich da gesessen habe und ich glaube auch zu Recht, weil das alles scheiße ist. So, man, ich will das nicht. Und wenn dann auch noch Schmerz dazu kommt, dann muss der Schmerz gar nicht so groß sein. Er fühlt sich aber unglaublich scheiße an. Und ich habe angefangen, mit dem medizinischen Personal zu sprechen. Eigentlich darfst du dabei nicht reden, weil sich dann ja was verschiebt. Aber ich habe irgendwie so eine gute Technik rausgefunden. Und wir haben so medizinisch gefachsimpelt über alle möglichen Themen. Ich habe die über ihr Leben ausgefragt. Also das, was ich eigentlich auch beruflich gerne mache. Ich frage Menschen gerne Dinge, auf die ich die Antwort nicht weiß. Ich habe aber auch darüber gesprochen, was das mit mir macht, wie sie mit mir umgehen, was sie zu mir sagen, dass Sprache matters, Language matters, so. Und was ich mir gewünscht hätte von einigen, wie sie anders auf mich eingegangen werden oder anders mit meinem Diabetes umgegangen wären und so weiter. Also wir sind da gut ins Gespräch gekommen. Ich habe einfach die ganze Zeit gedacht, ich darf diese Zeit, die so schlimm ist für mich, die darf ich nicht ungenutzt lassen. Die muss irgendwas Gutes haben am Ende. Und wenn es ist, dass da der Assistenzarzt das nächste Mal eben nicht sagt, aber Sie haben doch einen gut eingestellten Zucker. Wie kommt das denn? Sie sind doch eine gute Diabetikerin. So, braucht kein Mensch.
Aber wie sehr macht man sich dann trotzdem den Kopf und fragt sich selbst eben immer wieder, wieso hat es mich getroffen?
Die Schuldfrage sozusagen, ne? Also warum? und habe ich da Schuld dran? Die stelle ich mir nicht. Kann ich gar nicht. Verdammte Scheiße, ich habe das doch geschafft. 10 Jahre lang das eigentlich nicht hinzubekommen und jetzt kriege ich die jeden Tag gewuppt und jetzt ist halt das die nächste Aufgabe. Es ist nun mal so.
So, und auch die wird sie meistern. Also ich finde, man merkt bei Anni raus, was das einfach für eine tolle Frau ist und wie viel Power die hat und mit wie viel Power die da durchgeht. Wir haben zum Thema Diabetes und Auge auch mit Diabetologe Dr. Christian Krüger aus Köln gesprochen, den ihr ja auch schon im Podcast kennengelernt habt, und haben ihn mal gefragt, warum können sich unsere Zuckerwerte überhaupt ausgerechnet auf die Augen auswirken?
Das Auge ist eben das Organ, wo man das am besten beobachten kann. Der hohe Blutzuckerspiegel wirkt sich auf den Gesamtorganismus aus, aber man kann eben sehr schön durch die Pupille ins Auge hineinschauen und da sehen Veränderungen an den Blutgefäßen, die aber im ganzen Körper vor sich gehen. Und wenn diese Veränderungen auftreten durch die hohen Zuckerwerte, aber häufig auch im Zusammenhang mit hohen Blutdruckwerten oder auch hohen Blutfettwerten, dann kann man das im Auge am besten sehen und auch am besten erstmal behandeln, weil dort ist es ja besonders kritisch, wenn der Punkt des schärfsten Sehens da angegriffen wird oder überwachsen wird von Gefäßen, von kleinen Arterien, die da einwachsen und diesen Punkt schädigen, dann kann der Patient eben ganz schnell da nichts mehr sehen und oder weniger sehen.
Also, was nehmen wir jetzt aus beiden Gesprächen mit? Wir gehen zur Vorsorgeuntersuchung. Dringend.
Ja, dringend. Ganz, auch, ganz wichtig.
Auch wenn sie unangenehm ist manchmal. Muss halt sein.
Ja.
Und wenn man mal auf die Zahlen guckt, es ist echt wichtig, dass wir es machen, weil es gibt super viele Leute, die halt zumindest so kleinere Gefäßschwierigkeiten haben, so wie ich sie halt hatte, ne? Und tatsächlich kann ich so im Nachhinein sagen, ich hätte es merken können, ich wusste halt noch, worauf ich achten soll. Wenn ihr ab und zu denkt, warum habe ich immer so Flusen im Auge? So kleine schwarze Punkte, so kleine Schlieren. Hoch, schon wieder eine Wimper im Auge. Das könnte auch so eine verstopfte Nummer bei euch im Auge sein.
Oder halt eine Wimper. Muss man halt eine Wimper kontrollieren.
Aber also, wenn es halt sehr, sehr häufig vorgeht, habt ihr entweder ein kleines Wimperausfallproblem oder ihr solltet da doch nochmal den Arzt nachfragen, ob das nicht eventuell auch durch euren Diabetes kommen kann.
Und ich muss sagen, ich habe meinen persönlichen Augenarzt beim letzten Besuch neulich auch mal dann so ein bisschen ausgefragt zum Thema Diabetes und Auge. Also wir sprechen da sowieso jedes Mal drüber, immer wenn ich reinkomme, dann werde ich erstmal gefragt, wie ist denn eigentlich Ihr HbA1c momentan, Frau Schürheck? Und jedes Mal sagt er das Gleiche, nämlich, ach, das klingt ja gut, haben Sie so einen Sensor am Arm? Dann sage ich, ja, ich habe einen Sensor. Und dann sagt er jedes Mal, ja, das ist immer gut. Also alle, die ich habe hier, die so einen Sensor haben, haben gute Werte. Das ist eine gute Erfindung. Sagt er jedes Mal, eigentlich haben wir das gleiche Gespräch. Und dieses Mal habe ich mal versucht, ein paar andere Themen noch mit reinzubringen und habe dann mal konkret nachgefragt und habe halt gesagt, von wegen, ja, Diabetes und Auge und so. Was, also wie viele Patienten haben Sie denn, die tatsächlich Folgeschäden haben? Und im hohen Alter gibt es da eigentlich gar keinen Weg dran vorbei, sondern oder wenn ich erst mal 70 Jahre Diabetes gehabt habe, dann muss ja irgendwas mit den Augen auch irgendwie passiert sein. Und dann sagt er, nein, wenn Sie gut auf sich achten und konsequent gut auf sich achten, dann geht das auch gut. Und er hat sehr viele, sehr alte Menschen mit Diabetes, die keine Veränderung haben. Also es ist wichtig, auch wenn wir jetzt klingen wie unsere eigenen Mütter, dass wir auf uns achten. Aber das nehmen wir jetzt einfach mit aus dieser Folge. Und wir gucken auf die nächste Folge. Was machen wir da?
Wir achten nicht nur auf uns, sondern wir achten auch auf folgenden Punkt, den wir immer wieder gerne betonen, weil er wurde auch in Berlin angesprochen. Wir sind keine Ärzte.
Ja.
Kein medizinisches Fachpersonal. Wir haben in Berlin auch drüber gesprochen, dass einige Leute merkwürdige Tipps im Internet verbreiten, weil sie gute Erfahrungen damit gemacht haben. Das kann man natürlich gerne tun. Das ist aber alles eine individuelle Sache. Also wenn ihr, auch wenn ihr uns persönliche Nachrichten schreibt an typfrage-der-podcast, das haben wir die Woche nämlich auch eine sehr, sehr bewegende Nachricht bekommen. Wir wissen, dass einem das, der Schuh ganz, ganz oft drückt und dass man dann denkt, ach, die Freddy und die Kim, wir sind der tolle Ansprechpartner. Aber nochmal, wir haben ja keine medizinische Ausbildung. Wir sind lediglich, in Anführungszeichen, Journalisten. Und wenn ihr da wirklich große Fragen, große Sorgen habt, wendet euch an das medizinische Fachpersonal.
Ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Guck, hätte ich jetzt wieder fast vergessen hier hinten raus. Okay, dann gucken wir jetzt gucken wir auf die nächste Folge. Da sprechen wir über Diabetes und Abnehmen. Und da werden wir sprechen mit einem Olympia-Goldgewinner. Ich wollte schon sagen, einem goldenen Olympia-Gewinner. Wie auch immer, einem Olympia-Gewinner-Gold. In Person, nämlich Matthias Stimmt. Steiner, der diesen Sommer vor 15 Jahren in Peking bei Olympia eben Gold hat und das als Typ 1 sah. Und er hat vor allen Dingen auch, das werden viele wissen, die seinen Weg ein bisschen verfolgt haben, sehr schnell viel zugenommen und daraufhin aber auch wieder sehr schnell sehr viel abgenommen. Warum er das alles eigentlich gemacht hat, das war nämlich wirklich auch alles so geplant. Und wie er das geschafft hat, darüber sprechen wir nächste Folge.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.